Guten Abend, liebe Geschwister. Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, euch am Montagabend hier zu sehen. Ist ja kein gewöhnlicher Abend für eine Gemeinde zusammenzukommen, bei uns auch nicht. Aber ihr seid da und das freut mich sehr. Ja, es geht uns um die Gemeinde. Wenn ich über mein Leben nachdenke, dann muss ich sagen, dass die Gemeinde mich und mein Leben geprägt hat, wie sonst wahrscheinlich nichts anderes. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren gläubig in der ehemaligen Sowjetunion. Wir lebten damals in Kasachstan, als ich zur Schule ging und aufwuchs. Und ich war in der Woche in der Welt, in einer atheistischen Welt, in einer kommunistischen Welt, die an Gott nicht glaubte, die die Christen verfolgte, lächerlich machte. In der Schule wurde das sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, den Kindern, die aus christlichen Familien kamen. Und dann am Wochenende, am Sonntag war ich mit meinen Eltern im Gottesdienst. Ich hörte den Liedern zu, ich hörte die Predigten und ich sah, wie diese Menschen zusammenhielten, wie sie einander geliebt haben, wie gerne sie zusammenkamen, wie viel ihnen das bedeutete, im Gottesdienst zu sein. Und ich merkte den Unterschied in der Atmosphäre, in der Herzlichkeit, in der Echtheit der Beziehungen. Und als ich Teenager wurde, war mir klar, ich will zu diesen Menschen gehören. Meine Eltern haben nie Druck gemacht auf mich. Sie haben mir immer gesagt, du hast die Wahl, du musst entscheiden, welchen Weg du gehen wirst. Und das bloße Beobachten der Gemeinde hat mir gereicht, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, um diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe gesagt, ich will diesen Weg gehen. Es war so anziehend für mich, zu sehen, wie die Gemeinde gelebt hat und wie die Geschwister einander geschätzt und geliebt haben und einander geholfen haben. Dann kamen wir nach Deutschland. Und auch hier erlebte ich eine lebendige Gemeinde in Köln. Sie wurde gegründet, es kamen Menschen aus verschiedenen Städten der ehemaligen Sowjetunion erst einmal dazu. Wir waren sehr verschieden, wir kannten uns nicht, aber sehr schnell wurden wir eine Einheit, eine Familie. Und wir waren gerne zusammen. Und das hat mich geprägt in meiner Jugendzeit. Ich war übrigens in der ersten Gruppe der Täuflinge in Köln dabei, die getauft wurden. Wir waren 12 Personen, die erste Taufe 1977. Und dann, ich glaube, es war gleich das nächste Jahr, ich wurde 18 Jahre alt, dann hat die Gemeindeleitung, die Ältesten, haben mich und einen weiteren Bruder zur Bibelschule geschickt, nach England. Das war mutig. Ich weiß nicht, ob ich heute einen 18-Jährigen zur Bibelschule schicken würde, aber wir wurden zur Bibelschule nach England geschickt, haben dort Englisch gelernt und sind dann auf die Bibelschule gekommen. Und zunächst einmal war das ziemlich anders. Mir fiel es auf, die machen es genau andersrum wie wir. Wir singen im Sitzen und beten im Stehen. Und in England war das genau umgekehrt. Man hat immer im Sitzen gebetet und im Stehen gesungen. Aber alles andere war sehr ähnlich. Die Herzlichkeit war da. Wir wurden aufgenommen wie Mitglieder der gleichen Familie. Ich habe Freunde bekommen, dazu gewonnen. Und einige Freundschaften halten bis heute. Es sind schon über 40 Jahre vergangen. Irgendwann einmal gingen wir nach Kanada mit meiner Familie. Und wieder, ich war schon verheiratet, wir hatten 2 kleine Kinder. Und wieder hat die Gemeinde uns aufgefangen. Ein ganz anderes Land, andere Sitten. Aber die Gemeinde war so ähnlich wie alles das, was ich schon kannte. Man sang zum Teil die gleichen Lieder, nur in Englisch. Und die Bibel stand im Mittelpunkt der Gemeinde. Man hat sich gerne versammelt, man hat zusammen Feste gefeiert und gegessen. Später waren wir in den USA und wir erlebten dasselbe. Freundlichkeit, Herzlichkeit, Hilfe. Es gab kleine Unterschiede hier und da, aber im Wesentlichen bleibt Gemeinde das, wie ich es in meiner Kindheit und Jugendzeit gelernt habe und erlebt habe. Und das ist faszinierend für mich. Nun, wir wollen uns die Frage stellen heute, wie funktioniert Gemeinde? Was ist die Funktionsweise, die Arbeitsweise der Gemeinde? Und gestern haben wir uns die ersten 6 Verse aus Kapitel 4 im Epheserbrief angeschaut. Und wir haben gesagt, die Gemeinde ist eine Einheit. Es kann kein Privatchristentum geben. Christsein geschieht immer in der Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft ist man bemüht, einander in Liebe zu ertragen, weil wir alle noch nicht vollkommen sind, wir haben Ecken und Kanten und man ist bemüht, wir sollen bemüht sein, Spaltungen und Trennungen um jeden Preis zu vermeiden. Das bedeutet, unserer Berufung würdig zu leben, sagt Paulus. Christus baut seine Gemeinde und wir fügen uns in diese Gemeinde ein, sind lebendige Steine, so wächst ein lebendiger Tempel, ein Tempel Gottes, in dem Gott selbst wohnt. Das ist das Erstaunliche. Der allmächtige, dreieinige Gott wohnt in seiner Gemeinde. Wir können sagen, dass Gott 2 Adressen hat. 2 Wohnorte. Gott ist ja allgegenwärtig, das ist wahr. Ja, er ist überall anwesend, aber er wohnt nicht überall. Er hat 2 Adressen. Einmal wohnt er im Heiligtum, im Himmel, oben auf dem Thron der Herrlichkeit. Aber dann wohnt er in seiner Gemeinde. Mitten unter uns ist er zu Hause, der lebendige Gott. Wie wird Gemeinde gebaut? Es gibt scheinbar so viele Modelle, so viele Methoden. Was ist richtig und was ist falsch? Man kann ja auch etwas falsch machen, wenn man Gemeinde baut, nicht wahr? Und es gibt wirklich sehr viel Verwirrung und es gibt sehr viel Humbug heute, wenn wir uns die Kirchen und Gemeinden unserer Zeit anschauen. Wenn ich alleine in Köln mir anschaue, was es alles so gibt, was Gemeinde oder Kirche genannt wird, dann ist das schon wirklich besorgniserregend. Nun, auch wir laufen Gefahr und können sehr schnell von Gottes Plan abweichen und Gemeinde falsch bauen, wenn wir uns nicht an die Bedienungsanleitung, an das Wort Gottes halten. Lasst uns nun hineinschauen in die nächsten Verse im Epheserbrief Kapitel 4 ab Vers 7. Wir lesen zunächst einmal bis einschließlich Vers 12. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er, Christus, stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Zunächst einmal geht es hier um ein Gabenkonzept. Wir fragen uns, wie funktioniert die Gemeinde? Die Gemeinde funktioniert auch durch Gaben. Gott hat ein Gabenkonzept in die Gemeinde eingeführt und er verwirklicht es. In Vers 7 lesen wir, ein jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Es mag uns auf den ersten Blick erstaunen, dass hier die Rede von Gnade ist, obwohl es doch um Gaben zum Dienst geht. Gott gibt uns Gaben, damit wir dienen können, aber die Rede ist hier von der Gnade. Aber wir müssen verstehen, dass die Gnade Gottes sehr vielfältig ist. Es gibt die rettende Gnade und das Maß ist für alle gleich. Wenn es um die rettende Gnade Gottes geht, ja, dann ist das Maß der Gnade für alle gleich. Wir bekommen Vergebung der gesamten Schuld und werden aufgenommen in die Familie Gottes und bekommen das ewige Leben geschenkt durch die rettende Gnade. Aber es gibt noch eine andere Art der Gnade, haben wir gerade gelesen. Das ist die zum Dienst befähigende Gnade. Dass wir dienen dürfen, ist auch Gnade. Die Gnade befähigt uns zum Dienst. Wir werden von Gott begabt und befähigt zu dienen. Das ist Gnade, liebe Geschwister. Ja, wir werden von Gott zum Dienst berufen. Wenn wir gerettet sind, in die Gemeinde eingefügt sind, sind wir alle, jeder einzelne von uns, zum Dienst berufen. Das heißt ja, jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Es gibt also keinen in der Gemeinde ohne eine Gabe zum Dienst. Diese Gnade, die zum Dienst befähigt, ist auch für alle da, auch wenn das Maß hier unterschiedlich ist. Jeder ist begabt zum Dienst und diese Gnadengabe zum Dienst ist ein Geschenk. Die Gnade ist immer ein Geschenk. Die rettende Gnade ist ein Geschenk und die Gnade, die uns zum Dienst befähigt, ist auch ein Geschenk von Gott. Man kann also sich die Dienstgabe nicht verdienen. Man kann sich bei Gott nicht hocharbeiten, um eine bessere, eine vielleicht spektakulärere Gabe zu verdienen. So funktioniert das nicht. Man muss die Gabe auch nicht erbetteln von Gott. Man muss sich auch nicht bewerben bei Gott, wie wir uns bei einer Firma bewerben, mit unserem Lebenslauf, ja, mit einem Foto, mit einer Bewerbung. Nein, so funktioniert das nicht. Jeder erhält die Gnade zum Dienst und damit mindestens eine Dienstgabe, jeder von uns, ohne Ausnahme, als Geschenk. Das müssen wir festhalten. So funktioniert Gemeinde. Jeder von uns bekommt die Gnade zum Dienst. Nun, zum Gabenkonzept in der Gemeinde gehört auch immer das passende Maß. Wir sind alle unterschiedlich. Vom Charakter her, von den Fähigkeiten, von den natürlichen Fähigkeiten her und so weiter. Und Gott hat das Maß der Dienstgnade genau zugemessen für jeden von uns. Das sagt Paulus uns hier. Dieses Maß der Gnade ist unterschiedlich je nach Person. Der eine erhält eine Dienstgabe, der andere zwei, der andere drei oder mehr. Jede Gabe ist unterschiedlich ausgeprägt und auch unterschiedlich stark. Man kann sie aber entwickeln und entfalten und das ist unsere Pflicht. Aber es ist immer das richtige und passende Maß für mich und für dich. Weil Gott kennt mich und dich am besten. Er macht keine Fehler. Also, die Gabe der Diakonia, so heißt es hier im Griechischen, oder die Gabe des Dienstes ist Gnade. Die zum Dienst befähigende Gnade, jedem gegeben nach dem Maß, das Christus selbst bestimmt hat. Das halten wir so fest. Das ist das Gabenkonzept Gottes. Zweitens gibt es das Leitungskonzept. Zum Leitungskonzept sagt Paulus Folgendes. Deshalb heißt es, wir lesen noch einmal ab Vers 8, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke, wir haben gerade von den Gaben geredet, das ist gemeint, ja, er hat uns begabt, das sind diese Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes? Dass er auch zur Erde herabstieg. Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Er ist der absolute Herr, Herr aller Herren und König aller Könige. Und er gab nun, und hier geht es um diese Geschenke, die zum Dienst befähigende Gnade, er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zusammengefasst heißt das Leitungskonzept der Gemeinde Christus, Herr und König, Sieger über Hölle und Tod, leitet die Gemeinde. Er ist der absolute Herr, der absolute Sieger und er leitet die Gemeinde. Er verteilt die Gaben, wie er will. Und er setzt seine Diener ein, wie er will, zum Wohl seiner Gemeinde. Das ist seine Aufgabe und das ist sein Recht. Was ist mit dieser geheimnisvollen Andeutung gemeint? Er erbeutete Gefangene. Er stieg hinunter in die Tiefen der Erde, sagt die eine Übersetzung, und er stieg wieder hinauf. Nun, hier haben wir es eigentlich mit einem antiken Bild zu tun, das einen Eroberer beschreibt. So funktionierte das damals, wenn ein König in ein Land ging mit seiner Armee, um Krieg zu führen. Ein Bild für den Eroberer. Ein mutiger Eroberer fiel in Feindesland ein. Er ging bis in die Hauptstadt des Feindeslandes, besiegte dort den König, nahm Gefangene, nahm kostbare Beute mit und dann kehrte er zurück nach Hause in einem triumphalen Siegeszug. Bejubelt, besungen, mit großem Gefolge, mit den Gefangenen und mit der Beute zog er zu Hause in seine Hauptstadt ein. Und dann verteilte der Sieger seinen Leuten Geschenke. So wie er wollte, er war der König, er verteilte Geschenke jedem, wie er es für richtig hielt. Jeder bekam das, was der König für diese Person für angemessen hielt. Das, sagt Paulus, ist das Bild für Christus. So verhält es sich auch mit Christus. Er stieg hinab zur Erde, vom Himmel, erst einmal, ja, ins Feindesland. Satan war der Fürst dieser Welt. Er herrschte hier und er herrschte auf grausame Art und Weise. Er versklavte die Menschen. Christus kam nicht nur auf die Erde, er stieg auch noch hinunter in die Unterwelt. Ins Grab, aber eigentlich noch viel tiefer, ja, in die Unterwelt. Und er hat den Satan entmachtet und die Dämonen entmachtet. Paulus sagt uns das sehr deutlich im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 15. Er sagt, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, Satan und die Dämonen, und hat sie öffentlich zur Schau gestellt, und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Hier ist eben gerade dieser triumphale Siegeszug des Eroberers gemeint, den ich beschrieben habe. Und dann hat Christus uns mitgenommen. Wir sind die Gefangenen. Wir waren gefangen und Christus hat uns befreit und mitgenommen. Mitgenommen in seinen Siegeszug hinein. Wir waren gefangen in der Gewalt Satans und in der Gewalt der Sünde. Und er hat uns befreit und mit sich geführt. Kolosser 1, Vers 13, dort heißt es, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns mitgenommen aus der Finsternis Satans, aus seinem Reich, mitgenommen in sein Reich des Lichtes. Danach ist er hinaufgestiegen hoch. über alle Macht, über jede Gewalt, um zu herrschen. Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Christus ist jetzt der absolute Herrscher und König des Universums. Er teilt nun Geschenke aus und er gibt Gaben. Das ist das Bild, damit wir in seinem Reich dienen können. Er gibt uns Gaben. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Und schließlich, er setzt seine Diener ein in der Gemeinde und für die Gemeinde. Und so leitet Christus persönlich seine Gemeinde. Das ist das Leitungskonzept. Christus ist der Herr der Gemeinde. Er bestimmt, wer welche Gabe bekommt, wer welchen Dienst bekommt. Das macht Christus. Er ist das Haupt. Ein weiteres Kennzeichen der Gemeinde und die Funktionsweise der Gemeinde liegt im Teamkonzept. Wir haben es gelesen, wie Christus die Gaben verteilt und wie er Leiter in die Gemeinde einsetzt, die unter ihm mit Leitungsaufgaben betraut werden. Er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Christus setzt seine Diener ein als Team. Team ist ein englisches Wort, bedeutet eigentlich Gruppe. Eine Gruppe, die zusammengehört und gemeinsam eine Arbeit, einen Auftrag erfüllt. Christus setzt seine Diener immer im Team ein. Das ist Gottes Konzept, ein Teamkonzept. Christus mag Teams. Er mag Teams. Und überhaupt, wir müssen sagen, der Teamgedanke ist kein neuer Gedanke, keine neue Erfindung der modernen Zeit. Der Teamgedanke ist Gottes Gedanke. Wissen wir, dass Gott selbst ein Team ist? Er ist der dreieinige Gott. Er wirkt immer im Team, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Schöpfung, in der Erlösung. Immer wirkt Gott als Team, der dreieinige Gott. Und so setzt Gott seine Diener als ein Team ein. Jesus hatte auf dieser Erde ein Team von 12 Männern zum Dienst berufen. Er hat sie geprägt, er hat sie geleitet, geführt und er hat sie als Apostel eingesetzt. Und diese seine Apostel hatten die Aufgabe, die Grundlage zu legen für die Gemeinde, die Lehrgrundlage. Sie haben Jesus beobachtet, gehört, in seinem Auftrag sind sie ausgegangen und haben gepredigt und geheilt. Und nun haben sie den Auftrag von Christus bekommen, die Grundlage zu legen. Die Lehrgrundlage für die Gemeinde, das Fundament der Lehre und der Praxis. Das Apostelamt gab es nur einmal in der Geschichte. Im engen Sinne des Wortes gab es nur 12 Apostel. Die 12 Apostel, dafür gab es Bedingungen, für das Apostelamt gab es Bedingungen. Sie mussten Jesus persönlich gekannt haben und sie mussten Zeugen der Auferstehung gewesen sein. Heute gibt es auch die Idee, die Vorstellung in manchen Kirchen und Gemeinden, dass es immer noch Apostel gibt, aber das stimmt nicht. Heute gibt es keine Apostel mehr. Ein Apostel musste Jesus persönlich gesehen und gekannt haben und Zeuge der Auferstehung gewesen sein. Und von Christus persönlich zum Apostelamt bestimmt worden sein. Das war die Bedingung. Paulus war der letzte berufene Apostel und Christus begegnete ihm auf dem Weg nach Damaskus persönlich und hat ihn persönlich zum Apostel berufen und bestimmt. Und da auf dieser Straße von Damaskus wurde Paulus Zeuge der Auferstehung. Er hat den Auferstandenen gesehen. Und er sagte von sich, ich bin eine unzeitige Geburt, der geringste unter den Aposteln. So hat er sich gesehen. Nun, Im erweiterten Sinne des Wortes kann man sagen, sind Apostel Gesandte, das Wort bedeutet ein Gesandter, ein Beauftragter, und man könnte sagen, Missionare sind die Abgesandten der Gemeinde. Aber Apostel in diesem engen Sinne des Wortes, wie die 12 Apostel des Herrn und Paulus, gibt es heute nicht mehr. Dann gibt es noch die Propheten, werden hier genannt, sie werden hier erwähnt. Propheten waren Menschen, zu denen Gott direkt gesprochen hat. Wir wissen es aus dem Alten Testament, ein Prophet, Jesaja, Jeremia, stand auf und sagte, so spricht der Herr. Gott hat mir gesagt, sage das und das dem Volk. Es gab Propheten in der Anfangszeit, im ersten Jahrhundert, auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Gott hat zu ihnen direkt geredet. Und sie standen in der Gemeinde auf und haben Gottes Wort weitergesagt, haben Gottes Wort verkündigt. Wir haben einige Beispiele in der Apostelgeschichte, wo von ihnen geredet wird. Sie waren Gottes Sprachrohr für die Gemeinde in der Anfangszeit. Warum war es wichtig, dass am Anfang in der Geschichte der Gemeinde, als sie gegründet wurde, dass es Propheten gab? Es war wichtig, weil es kein Neues Testament gab. Die Gemeinden damals konnten nicht die Bibel aufschlagen und sagen, was steht denn hier in der Apostelgeschichte oder im Epheserbrief, wie sollen wir Gemeinde bauen? Sie hatten das Neue Testament nicht. Und Gott hat die Gemeinde geleitet durch Apostel, aber die Apostel, die 12 oder 13, konnten nicht überall sein. Er hat die Gemeinde durch Propheten geleitet. In diesem engen Sinne des Wortes war auch dieses Amt einmalig. Es war begrenzt auf die Anfangszeit der Gemeinde, auf die Fundamentlegung. Das Lehrfundament wurde so gelegt durch Apostel und Propheten. Paulus sagt das in Kapitel 2, Vers 20, habe ich jetzt hier nicht drauf, im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20, dort heißt es, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Das ist ganz wichtig zu beachten. Heute stehen überall viele Menschen auf und sagen, ich bin ein Prophet. Aber das stimmt nicht. Es gibt dieses Amt nicht mehr. Die Grundlage ist gelegt. Die haben Apostel und Propheten gelegt in der Anfangszeit der Gemeinde. Heute ist das Neue Testament seit langem, seit Jahrhunderten fertig. Wir haben es. Es ist abgeschlossen. Und deswegen ist das Amt der Propheten heute nicht mehr notwendig. Nun, im erweiterten Sinne des Wortes sind Propheten heute Prediger. Prediger, die bekommen keine neue Offenbarung von Gott. Sie legen die Offenbarung Gottes, die bekannt ist, aus für die Gemeinde. Sie verkündigen das Wort, das heute uns in schriftlicher Form vorliegt. Dann gehören zu diesem Team Evangelisten. Evangelisten sind Menschen, die das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, zu den Menschen außerhalb der Gemeinde tragen. Sie predigen das Evangelium ungläubigen Menschen. Das ist die Aufgabe und der Auftrag eines Evangelisten. Sie haben dazu eine besondere Gabe vom Herrn erhalten und eine Befähigung. Natürlich sind wir alles Zeugen Jesu, aber es gibt unter uns Menschen, die haben die Gabe eines Evangelisten. Und die gibt es bis heute. Die hat nicht aufgehört. Denn die frohe Botschaft muss verkündigt werden in der ganzen Welt. Und dann gehören zu diesem Team die Pastoren. Hier werden sie Hirten und Lehrer genannt, also ihre Tätigkeit wird zusammengefasst in diesen beiden Begriffen. Die Ältesten oder die Pastoren sind die Hirten und Lehrer der Gemeinde. Das beschreibt die Aufgabe der Ältesten oder Pastoren, so wie sie an anderen Stellen im Neuen Testament definiert wird, nämlich die Gemeinde zu leiten, für die Geschwister da zu sein, Seelsorger und Hirten zu sein und die Gemeinde zu lehren. Nun, diese Diener der Gemeinde arbeiten im Team zusammen. Es gibt keine selbsternannten Alleinherrscher in der Gemeinde. So ist es von Gott nicht vorgesehen. Niemand hat alle Gaben, die benötigt werden, um die Gemeinde zu bauen. So arbeiten diese Amtsträger im Team. Missionare, Evangelisten, Prediger, Pastoren und wir haben noch die Diakonen, die hier nicht erwähnt werden, die sich mehr um die praktischen Dinge in der Gemeinde kümmern. Auch und insbesondere die Ältesten oder Pastoren, die die Aufgabe haben, die Gemeinde anzuleiten und zu lehren, werden in der Regel im Neuen Testament als Team erwähnt. Ich habe es schon gesagt, Gott mag Teams. Er leitet seine Gemeinde durch Mitarbeiter, die im Team arbeiten und aufeinander angewiesen sind. Und fast überall im Neuen Testament ist die Rede von den Ältesten, die Ältesten der Gemeinde. Paulus rief die Ältesten der Gemeinde von Ephesus zusammen. Ja? Immer in der Mehrzahl. Ja, wenn wir an die Kirchenlandschaft heute denken, stellen wir fest, man ist an vielen Orten davon abgewichen. Man hat andere Systeme installiert. Aber das ist es, was wir im Neuen Testament lesen. Gott hat ein Teamkonzept für die Gemeinde vorgesehen, für die Leitung der Gemeinde. Das ist der Leitungsstil, den Gott gewählt hat für die Gemeinde. Nun, der Zweck, und das kommt bei dem nächsten Punkt zum Ausdruck, ist, wozu hat Gott sie berufen, dieses Team von Leitern, die er eingesetzt hat in der Gemeinde, Christus das Haupt, verteilt die Gaben, setzt Leiter ein als Teams, wozu? Um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So wird also Gemeinde gebaut. Es geht nicht um theoretisches Lernen, es geht um die Praxis in Gottes Reich. Die Gemeinde ist also nicht ein Ort der Unterhaltung, ja, wo ich hinkomme, wenn mir langweilig ist, um etwas Interessantes zu hören. Das ist die Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist nicht ein Ort der Unterhaltung, wo ich am Sonntag hinkomme, um gute Musik zu hören, zu konsumieren, wie man heute sagt, oder eine gute Predigt mir anzuhören. Das ist nicht der Zweck der Gemeinde. Auch wenn Predigten gut sind und wir hinhören müssen und sollen. Die Gemeinde ist auch nicht ein Vorlesungssaal, wie an der Uni, wo ich hinkomme, um mich zu informieren über Themen, die mich interessieren. Die Gemeinde ist auch nicht ein Beratungszentrum, liebe Geschwister, in das ich komme, um mir Rat und Hilfe zu holen, wenn ich Probleme in meinem Leben habe. Ja? Auch wenn manche Menschen, auch Christen heute, das vielleicht eher so sehen. Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich in die Gemeinde und dann schaue ich mal, ob man mir da helfen kann. Wenn nicht, dann gehe ich woanders hin. Das ist die Gemeinde nicht. Nein, die Gemeinde ist die Lehrwerkstatt Gottes. Die Gemeinde ist eine Lehrwerkstatt Gottes und jeder von uns ist ein Auszubildender, ist ein Lehrling. So will es Gott. In dieser Lehrwerkstatt Gottes gibt es nur einen Meister, Jesus Christus. Er ist der Ausbilder. Er bildet uns aus. Und Hirten und Lehrer, Evangelisten, Prediger sind seine Beauftragten, Helfer in der Gemeinde. Aber auch sie sind immer noch in der Lehre. Niemand hat ausgelernt in der Gemeinde. Niemand ist fertig. Niemand ist Professor. Wir alle sind Lehrlinge. Die Leiter, die Ältesten, die Pastoren, die Prediger, sie lernen und sie lehren. Gleichzeitig. Sie leiten unter der Anleitung des großen Leiters und des großen Lehrers. Es ist sozusagen ein Training on the job, wie man heute sagt. Also man lernt, während man tut. Jeder ist Auszubildender und die Hirten und Lehrer haben den Auftrag, den Ausbildungsprozess zu leiten und zu fördern, damit die Heiligen zugerüstet werden für die Erfüllung des Dienstes. Gott möchte, dass wir alle fähig werden, unsere Gaben einzusetzen und mitzuarbeiten und zu dienen. Die Ältesten sollen also dafür sorgen, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer, sollen dafür sorgen, dass niemand in der Gemeinde ohne Aufgabe bleibt. Dass niemand bloß Zuschauer oder Beobachter ist in der Gemeinde. Dass niemand nur da sitzt und passiv ist in der Gemeinde und nur passiv konsumiert und seine Gaben vernachlässigt oder vergräbt, ja? Wie Jesus das in einem Gleichnis sagt. Jeder hat Gaben bekommen und der eine hat sein Talent, seine Gabe vergraben und nicht genutzt. Das gefällt Gott nicht. Wir haben also in der Gemeinde das sogenannte allgemeine Priestertum. Wenn wir Gemeinde als kirchliche Institution verstehen, wie viele Menschen in unserem Land Kirche und Gemeinde leider verstehen und auch leben, und in dieser Institution gibt es die Geistlichen, ja, die Pastoren, die Priester auf der einen Seite und die bieten Dienstleistungen an, und dann auf der anderen Seite gibt es die Laien, ja, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dafür Spenden oder Kirchensteuern zahlen, das ist eine Karikatur von Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde Gottes im neutestamentlichen Sinne. Diese Kirche ist keine Gemeinde, kein lebendiger Organismus. Das ist eine tote Institution. Nein, nach Gottes Ausbildungskonzept ist jeder ein Lehrling und damit jeder ein Mitarbeiter, jeder einzelne von uns. Auch du hast mindestens eine Gabe von Gott bekommen, von dem Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Ausnahmen. Es ist dein Privileg und deine Pflicht, diese Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu entdecken. Ja, man muss sie entdecken, diese Gaben, und zu entfalten, einzusetzen und ständig zu entwickeln. So funktioniert das in der Gemeinde. Was ist deine Gabe? Das ist die Frage. Setzt du sie ein? Wenn nicht, dann solltest du damit schleunigst beginnen. Gott erwartet das von mir und von dir. Es ist Gottes Wille und Gottes Plan, dem du als Christ dich nicht verweigern solltest. Es gibt so viel Arbeit in der Gemeinde. So viel Arbeit. Und es ist solch ein Segen, mitarbeiten zu dürfen. Nun stellen wir uns die Frage, wie macht man das? Wie entdeckt man seine Gabe und wie entfaltet man sie und setzt sie ein? Erstens, wir müssen die Bereitschaft haben, uns einzusetzen. Sei bereit, dich einzusetzen. Sage innerlich Ja zu Gottes Plan, zu Gottes Konzept, zu Gottes Ausbildungskonzept. Zweitens, steige ein und probiere aus. Man kann seine Gabe nicht entdecken, während man da sitzt und nichts tut. Ja? Während du dich einsetzt und etwas tust, wird Gott dich lenken. Er wird dich vielleicht umlenken und dir zeigen, nein, hier liegt eher deine Gabe und deine Fähigkeit. So hat das bei mir funktioniert und bei vielen von euch, ich bin mir absolut sicher, wir probieren verschiedene Dienste aus, wir setzen uns ein in der Gemeinde und dann entdecken wir, wofür unser Herz brennt und schlägt in ganz besonderer Weise und die Geschwister bestätigen uns das und so erfahren wir, wo unsere Gaben liegen. Und während wir dienen, wird diese Gabe immer mehr entfaltet und nützlich für die anderen. So war es bei Paulus und bei Barnabas. In der Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen sie, während sie aber dem Herrn dienten, sie waren schon aktiv, sie waren schon unterwegs in der Gemeinde, sie haben gedient und fasteten. Gebet, Fasten ist wichtig, wenn keine Klarheit da ist. Sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Der Herr wird dann Bestätigung schenken. Die Gemeinde wird es bestätigen. Sehr oft ist das der Hauptfaktor. Wenn die Gemeinde das bestätigt, wenn Geschwister es bestätigen und sagen, ja, das ist deine Gabe, das ist ein Segen für die Gemeinde, wenn du diesen Dienst tust, dann kommt das vom Herrn. So kommt die Bestätigung von Gott. Außerdem wirst du inneren Frieden haben und Freude bei der Erfüllung des Dienstes. Und es wird der Gemeinde und dir Segen bringen. Und drittens ist es wichtig, dran zu bleiben. Im Dienst gibt es immer Entmutigungen und Enttäuschungen. Wir sind schwache Menschen, wir werden müde. Es klappt nicht immer alles perfekt. Wichtig ist, dran zu bleiben. Nicht aufgeben, nicht aussteigen. Ja, die Funktionsweise der Gemeinde. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich möchte in der verbleibenden Zeit noch etwas zu den Ältesten und Pastoren sagen. Sie haben schon eine Schlüsselrolle in der Gemeinde. Gemeinde ohne Leitung funktioniert nicht. Und Gott hat eingesetzt, die Ältesten oder Pastoren, wie immer wir sie nennen, um Gemeinde zu leiten. Die Ältesten bilden die Leitung der Gemeinde. Nun, es gibt eine Aufgabe, die die Ältesten haben und die ist bekannt, zu lehren, zu leiten, die Gemeinde zu führen, Hirten für die Gemeinde zu sein. Aber sehr selten reden wir darüber, welche Aufgaben die Gemeinde den Ältesten gegenüber hat. Ich habe das leider jetzt nicht auf PowerPoint, ich hoffe, ihr könnt das behalten. Es sind eigentlich vier Aufgaben, die die Gemeinde den Ältesten gegenüber hat. Sie hat einmal die Aufgabe, die Ältesten zu lieben. Zu lieben. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Verse 12 und 13, sagt Paulus, wir bitten euch aber, liebe Brüder, also in der Stadt Thessalonich gab es eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, und Paulus erinnert jetzt, die Mitglieder dieser Gemeinde, welche Aufgabe sie haben, den Ältesten gegenüber. Und er sagt, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir haben es schon gesagt, dass überragende Kennzeichen der Gemeinde, der Christen, ist die Liebe. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Liebe soll in besonderer Weise zum Ausdruck kommen, der Leitung gegenüber. Ja? Es ist nicht Furcht, es ist nicht Skepsis, es ist nicht ein parlamentarischer Widerstand, der gefragt ist, sondern Anerkennung und Liebe. Zwischen Gemeinde und Leitung soll Liebe herrschen. Habt sie umso lieber, sagt Paulus, um ihres Werkes willen. Erkennt sie an. Schenkt ihnen Anerkennung. Das ist richtig vor dem Herrn. Es ist eine schwere Last, einer Gemeinde vorzustehen. Und wer das nicht erlebt hat, kann vielleicht das nicht so nachempfinden. Aber es ist tatsächlich eine schwere Last, Verantwortung zu tragen für Menschen, vor Gott. Und es ist umso schwerer, diese Last zu tragen, wenn man keine Anerkennung bekommt von denen, die man leitet. Die Lehraufgabe ist eine schwere Last. Denn wir haben die Verantwortung, die Bibel, Gottes Wort, richtig auszulegen. Wahrheitsgemäß, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, nichts zu vergessen. Und das ist eine Last, das ist eine schwere Aufgabe. Wie soll das gelingen? Liebe ist der Schlüssel. Die Gemeinde liebt die Ältesten und erkennt sie an. Anerkennung, das ist das Gegenteil von Ablehnung, Verachtung, Neid vielleicht, Misstrauen, Skepsis. Denn sie sind von Jesus selbst eingesetzt in diese Rolle, in diese Aufgabe. Erkennt die an, sagt Paulus, die an euch arbeiten. Ja? Es ist für euch, sagt er. Es ist euch zum Wohl. Deswegen habt sie umso lieber, erkennt sie an, schenkt ihnen Anerkennung. Sie stehen euch vor, sie haben euch etwas zu sagen, die euch ermahnen in dem Herrn, sagt er hier noch. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Es ist so leicht zu leiten, wenn man geliebt wird. Das ist tatsächlich wahr. Und ich danke Gott sehr dafür, dass ich das erlebt habe und erlebe bei uns in der Gemeinde. Hätte ich diese Liebe von der Gemeinde, von den Geschwistern nicht erfahren und gespürt, ich wäre nicht mehr im Amt heute. Es ist leicht zu leiten, wenn man geliebt wird. Aber wenn man abgelehnt wird, nicht anerkannt wird, ist es sehr schwer. Fast unmöglich. Es macht so viel Freude, zu lehren und zu leiten, wenn die Geschwister folgen, wenn sie zuhören und wenn sie Anerkennung schenken. Haltet Frieden untereinander. Paulus weiß, dass es um die Leiter immer wieder auch Parteiungen gab. Die einen sagten, die gehören in Korinth zu Petrus, die anderen zu Apollos, die dritten zu Paulus und die vierte Gruppe war ganz schlau, die haben gesagt, wir brauchen keine Leiter, wir gehören direkt zu Christus. Ja? Und Paulus ermahnt sie und sagt, so nicht, haltet Frieden, haltet Frieden. Ordnet euch den Leitern unter, folgt ihnen, erkennt sie an und habt sie lieb. Also erstens, die Aufgabe der Gemeinde den Leitern gegenüber ist, sie zu lieben und wir lieben sie, indem wir ihnen Anerkennung schenken. Die zweite Aufgabe ist, ihnen zu folgen. Zu folgen oder gehorchen. Das ist die andere Art und Weise, das zum Ausdruck zu bringen. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 17 sagt der Autor des Hebräerbriefes zur Gemeinde, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Er sagt nicht, das wäre nicht gut für die Leiter. Das auch. Das würde ihnen das Leben schwer machen. Er sagt, sie müssen dann seufzen. Aber er sagt, das wäre nicht gut für euch, wenn ihr nicht folgt. Gott will, dass die Gemeinde den Lehrern folgt und ihnen gehorcht. Der Gedanke der Unterordnung, liebe Geschwister, ist in der heutigen Zeit nicht populär. Man will sich keinem unterordnen. Es ist kein modernes Wort, kein populäres Wort, kein populärer Begriff. Aber wir müssen verstehen, dass Unterordnung ein göttliches Konzept ist. Und Unterordnung hat nicht erst mit dem Sündenfall begonnen. Nein, nein. Unterordnung ist göttlich. Wissen wir, dass es innerhalb der Gottheit Unterordnung gibt? Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist ordnen sich Gott dem Vater unter. Das ist wahr. Der Sohn ordnet sich immer dem Vater unter. Im Himmel gibt es Unterordnung. Die Engel ordnen sich Gott unter. Die Engel ordnen sich dem Erzengel unter. Und so spiegeln wir in der Gemeinde die himmlische Ordnung wider. Die Gemeindemitglieder ordnen sich den Ältesten, den Leitern unter. Die Ehefrau dem Ehemann. Die Kinder den Eltern. Die Sklaven den Herren, sagt Paulus, übersetzt in unserer Zeit, die Arbeitnehmer den Arbeitgebern. Ja? Die Bürger der Regierung. Das ist göttlich. Unterordnung ist göttlich. Und immer wenn wir rebellieren oder wenn es Rebellion in der Gemeinde gibt, handeln wir nicht gottgemäß. Rebellion ist immer satanisch. Zerstört die Gemeinde. In unserer Zeit und Gesellschaft will jeder sein eigener Herr sein und niemand will sich etwas vorsagen lassen oder sich reinreden lassen. Aber wir wollen uns an das göttliche Gemeindekonzept halten. Das Gemeindekonzept Gottes ändert sich nicht mit dem Trend der Zeit. Gemeindeleben ist ohne Gehorsam und Unterordnung nicht möglich. Gemeinde folgt auch niemals der Meinung der Mehrheit. Ja, das ist nicht göttlich, dieses Gemeindekonzept. Die Gemeinde, wir haben es schon gesagt, ist kein Parlament, in dem mit Stimmenmehrheit entschieden wird. Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, wird von Ältesten geleitet, die von Gott mit der Gabe der Weisheit, der Lehre und der Leitung ausgestattet sind. Es gibt also zwei Gruppen von Menschen in der Gemeinde, wie auch in allen anderen kleineren Gruppen. Die einen leiten und die anderen werden geleitet. Und ich habe es selbst erlebt und weiß es aus eigener Erfahrung. Nichts ist schöner, nichts ist angenehmer und nichts ist leichter. Und kaum etwas ist wirklich befriedigender und entlastender, als von einem weisen, starken und Gott hingegebenen Leiter oder von einer Gott hingegebenen Leitung geleitet und geführt zu werden. Ich war einmal in den USA bei einer großen Konferenz, da waren, ich glaube, 3.000, 4.000 Pastoren zusammen und einer, der Vorträge gehalten hat, hat gesagt, ich denke, Gemeindeleitung ist die schwerste Aufgabe auf dieser Welt. Es ist viel einfacher, eine Firma zu leiten. Man bestimmt als Leiter einer Firma, als Chef einer Firma, wer was macht. Man bestimmt das Gehalt oder kürzt das Gehalt oder entlässt, wenn jemand nicht spurt. Es ist viel einfacher, eine Armee zu führen als General. Man erteilt Befehle und die werden ausgeführt. Gemeinde funktioniert so nicht. Man muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Man muss Vorbild sein, vorangehen. Man muss lieben, man muss lehren, mit viel Ausdauer, mit viel Geduld. Es ist schwer. Aber Gott will es, dass es so, genau so funktioniert. Wir leben in einer Zeit, in der Unterordnung nicht populär ist, in der Menschen egoistisch sind. Und dieser Zeitgeist dringt auch in die Gemeinde hinein. Paulus sagt über diese Zeit zu Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 1, er sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ich denke, es war noch nie so schwer, Gemeinde Gottes zu leiten wie heute, in unserer Zeit. Gottes Gemeindekonzept ist das Gegenstück dazu. Petrus sagt im 1. Petrusbrief 5, Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren, und damit meint er nicht nur die Jüngeren an Jahren, sondern die im Glauben noch jünger sind, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Das ist absolut wichtig. Ein Mensch, der nicht demütig ist, kann sich nicht unterordnen, kann nicht folgen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun, es gibt einen Schutz, den Gott eingerichtet hat für die Ältesten, ein biblischer Grundsatz, der dann greift, wenn ein Ältester angegriffen wird. Paulus sagt das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 19. Er sagt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Der Älteste ist von Natur aus wegen seines Amtes sehr oft Anklagen ausgesetzt. Manchmal zu Recht, oft zu Unrecht. Ja? Forderungen, hohe Erwartungen. Und Gott bietet hier einen Schutz. Und Paulus sagt, das ist der Schutz Gottes. Eine Anklage gegen einen Ältesten nehme nicht an, es sei denn, es gibt zwei oder drei Zeugen. Aber wir müssen auch hier eine Einschränkung erwähnen, die gibt es, klar. Unterordnung und Gehorsam Menschen gegenüber hat immer Grenzen. Immer Grenzen. Wenn ein Ältester vom Wort Gottes abweicht, wenn er Irrlehren vertritt oder offenkundig in Sünde lebt, dann muss der Gehorsam dieser Person, diesem Ältesten, untersagt sein. Dann muss ihm nicht gefolgt werden. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn so etwas aufkommen sollte in einer Gemeinde, sagt Paulus, wenn es 2 oder 3 Zeugen gibt, dann muss das klar vor der ganzen Gemeinde geklärt werden und bereinigt werden. Die dritte Aufgabe der Gemeinde, den Ältesten gegenüber, ist, sie zu versorgen. Sie zu versorgen, das sagt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Verse 17 und 18. 1. Timotheus 5, 17 und 18. Er sagt, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was meint Paulus hier mit zweifacher Ehre? Ich denke, er meint Folgendes, ganz simpel. Natürlich muss ein Leiter, ein Vorsteher der Gemeinde geehrt werden, wegen seiner Arbeit, seines Amtes, ja, geachtet werden. Das ist die eine Ehre. Und die andere Ehre, die ihm zuteil wird, ist die Bezahlung. Das ist die zweifache Ehre, die Bezahlung. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. In Galatern sagt Paulus das auch, er erwähnt das relativ häufig. In Galater 6, Vers 6 sagt er, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Es ist interessant, dass Gott immer für seine Diener sorgt. Im Alten Testament hat Gott penibel geregelt, dass die Priester und Leviten genug zu essen haben und Einkommen haben. Ja? Er hat geklärt, welcher Teil des Opfers ihnen gehört. Vom Fleisch, vom Weizen, vom Öl, alles, was geopfert wurde, das gehört dem Priester, der opfert, das andere gehört, das teilen die unter sich. Und Gott hatte das genau geklärt und er hat einen ganzen Stamm eigentlich befreit von der Arbeit, damit sie am Tempel dienen können. Gute Lehre, gute Predigten, Seelsorge, Organisation, Planung und Leitung sind zeitaufwendig. Man braucht viel Zeit, um sich gründlich vorzubereiten, um gründlich zu planen. Und es ist immer die Aufgabe der Ältesten und der Leiter, diesen Dingen gut nachzukommen. Es ist bei uns Russlanddeutschen oft so, dass wir uns in erster Linie um Häuser kümmern. Wir alle bauen sehr fleißig. Das ist gut. Ja? Wir bauen auch, wir haben schon zweimal gebaut und wollen jetzt wieder bauen. Das ist super. Wir denken an ein gutes Haus, wir brauchen Räumlichkeiten, eine gute Küche. Sehr oft vergessen wir aber die Mitarbeiter. Wir vergessen dieses Prinzip. Die Gemeinde hat den Auftrag, die Leiter zu versorgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, den Leitern die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgabe gut zu erfüllen und dafür sie zu entlohnen oder freizustellen. Eigentlich ist die Rechnung ganz simpel. Bei den Juden war es so, 11 Stämme haben gearbeitet und gespendet und einen 12. Stamm haben sie dafür versorgt, damit versorgt und freigestellt. Wenn wir uns das überlegen, 10 Arbeiter, ja, 10 Arbeiter, die arbeiten und ihr Gehalt bekommen. Wenn 10 Arbeiter den 10. abgeben, dann kann eine Person bezahlt und freigestellt werden. Eine ganz simple Rechnung. Das muss funktionieren. Gut, wir haben auch Häuser, die kosten Geld, die müssen finanziert werden. Wir könnten dann sagen, okay, 10 Arbeiter geben den Zehnten, das ist ein Gehalt für einen Pastor. Die 10 anderen geben den Zehnten und davon wird das Haus abbezahlt oder die Unkosten für das Haus getragen und so weiter. Natürlich ist es immer die Entscheidung eines Ältesten und eines Pastors, diese Entlohnung anzunehmen oder abzulehnen. Ich bin unserer Gemeinde sehr dankbar, dass sie sehr bald, nachdem ich Ältester wurde, ich denke, es waren 4 oder 5 Jahre, gesagt haben, du kündige mal, wir möchten dich bezahlen. Es war ein neuer Gedanke. Ich habe erst mal gezögert, 1,5, 2 Jahre, aber dann habe ich gesehen, ich komme der Arbeit nicht nach. Und wir wurden zu zweit mit Jakob Görzen freigestellt. Das war 93 ungefähr. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Gemeinde ja diesem Auftrag nachkommt. Wir haben jetzt bei uns in der Gemeinde 3 Volltagsbeschäftigte, 7 Teilzeitbeschäftigte. Und trotzdem ist es so, dass man irgendwann einmal ganz müde wird und nach 20 Jahren des Dienstes war ich ziemlich müde, ziemlich ausgepowert und die Gemeinde hat gesagt, wir wollen dir ein Sabbatjahr geben, ein freies Jahr, in dem du dich erholen kannst, auftanken, etwas dazulernen. Und so durften wir mit Familie nach Texas gehen, nach Amerika, dort etwas studieren, andere Gemeinden kennenlernen. Und die Gemeinde hat das finanziert, hat das auch für Jakob Görzen gemacht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Heute halten wir das so bei uns in der Gemeinde, dass wir sagen, ein Drittel der Spendenaufkommen in der Gemeinde muss für die Gehälter der Mitarbeiter abgestellt sein. Also 33%, so machen wir das in der Gemeinde, müssen abgestellt werden für die Mitarbeiter der Gemeinde. Das ist unser Auftrag von Gott und unsere Verantwortung. Den Korinthern sagt Paulus, und damit schließe ich diesen Punkt ab, 1. Korinther 9, Vers 14. 1. Korinther 9, Vers 14. So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium ernähren sollen. Ein Gebot des Herrn. Ja? So, also ein letzter Gedanke noch, eine letzte Aufgabe, die die Geschwister den Ältesten gegenüber haben, das mag euch erstaunen, ist sie zum Gebet rufen, wenn sie krank sind. Jakobus 5, Vers 14. Jakobus sagt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Es ist die Aufgabe der Ältesten, für Kranke zu beten im Namen des Herrn und es ist die Aufgabe der Gemeindemitglieder, der Kranken, die Ältesten zu rufen. Wir gehen nicht zu den Kranken, wenn wir hören, da ist jemand krank und sagen, du, möchtest du, wir würden gerne für dich beten mit Handauflegung und mit Salbung. Das machen wir nicht. Es ist die Aufgabe des Kranken und es ist ein Zeichen seines Glaubens, wenn er den Ältesten ruft. Und so ist es eine Aufgabe der Gemeinde, die Ältesten zu rufen, wenn sie krank sind, die Geschwister, damit sie für sie beten. Es ist die Initiative des Kranken. Und wir haben sehr viel Segen erlebt in der Gemeinde und auch Wunder, die Gott gemacht hat und Gott gewirkt hat. Nicht immer heilt der Herr, ja? Wir müssen immer sagen, dein Wille geschehe, aber manche Dinge sind so eindeutig und spektakulär geschehen. Aussichtslose Fälle, Krebserkrankungen und so weiter, geheilt. Geheilt, dass die Ärzte sich gewundert haben, weil der Herr einfach zu seinem Wort steht. Der Herr ist immer seinen Verheißungen treu. Damit will ich abschließen. Wir haben heute etwas überzogen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und möchte noch mit euch zusammen beten, dass Gott uns hilft und euch hilft, dieses Gemeindekonzept, das Gott sich selbst ausgedacht hat, zu leben. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Möchte jemand beten? Ihr dürft das gerne machen und dann schließe ich mit Gebet. Herr, wir beugen uns vor dir und beten dich an. Du bist der Herr der Gemeinde. Du bist das Haupt. Du bestimmst, dein Wort gilt, Herr, und schenke es, dass wir niemals von diesem, deinem Wort abweichen. Hilf uns, uns an dieses Wort zu halten, was immer es kosten mag, ob es populär ist oder nicht. Danke für diese Gemeinde, dass es eine bibeltreue Gemeinde ist hier am Ort, dass hier die Geschwister dieser Gemeinde bemüht sind, die Prinzipien deines Wortes in die Tat und ins Leben umzusetzen. Danke, dass du uns Klarheit schenkst über deine Gemeinde, wie sie leben, wie sie arbeiten soll. Danke, dass du Gaben schenkst, du verteilst Gaben, wie du willst und hast jeden begabt. Und so ist die Gemeinde ein lebendiger Organismus und jedes Mitglied stützt das andere und die Arbeit und die Dienste können geschehen und gelingen. Danke, dass du auch Leiter in die Gemeinde geschickt hast, berufen hast, die die Gemeinde anleiten, in der jeder Einzelne ein Auszubildender ist, Herr. Danke dafür von ganzem Herzen. Segne diese Gemeinde in ganz besonderer Weise. Schenke Frieden, Herr. Schenke Liebe untereinander zwischen Gemeindemitgliedern und den Ältesten, Herr, dass sie sichtbar wird, dass sie deutlich ist, dass sie im Frieden miteinander leben, Herr. Und schenke du Weisheit, wie die Entwicklung der Gemeinde weitergehen soll. Schenke du viel Gnade, Herr, für all das, was du noch geplant hast und verwirklichen willst, hier in dieser Stadt und darüber hinaus. Darum bitten wir dich und wir beten dich an. Amen.